Herr, wir beten heute Morgen nochmal für alle Alten, für alle Kranken, für alle Trauernden, die nicht hier auch jetzt unter uns sein können. Herr, wir wollen dich bitten, dass du ihnen besonders nahe bist, jetzt in dieser Minute, dass sie dich spüren, deine Gegenwart erleben, dass sie getröstet sind in dir, dass sie spüren, wie du ihnen Halt gibst und Hoffnung gibst und dass sie immer im Blick behalten, dass wirklich ja eine Wohnung bereitet ist für jeden Einzelnen, der an dich glaubt. Herr, ich danke dir für diesen Gottesdienst und du siehst, dass wir heute über unseren Keller reden wollen und über die Kiste, die in dem Keller drin steht. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir die auspacken können und wirklich heil werden an Seele, Geist und Körper. Amen. Manche Leute haben ja einen richtig netten Keller mit einem Teppich, mit einem 75 Zoll LCD-Fernseher und einem Kamin. Bei manchen gibt es in dem Keller sogar eine Sauna und einen Billardtisch oder einen Tischfußball, also super. Aber viele Keller sehen aus wie meiner. Dunkel und vollgestopft. In den Keller bringt man ja alles, was man eines Tages wieder brauchen könnte. Das alte Geschirr, das Trimfahrrad, die Fotoalben, die Babysachen, die Bücher, vor allen Dingen die Weihnachtsdekoration, die warten dann in so einer dunklen Ecke auf ihren nächsten Einsatz. Und dann gibt es noch diese geheimnisvolle Kiste. In die kommt all das, über das man am liebsten nicht sprechen möchte, die ganz persönlichen Geheimnisse. In dieser Kiste habe ich in den letzten Tagen mal wieder gewühlt und gefunden habe ich mein Überlebensmesser, was mich daran erinnert, dass ich vor 35 Jahren als Tramper mit einem Zelt quer durch die USA gereist bin. Ich hatte 3 Kumpels mit dabei, aber nach 4 Wochen, 24 Stunden am Tag zusammen, waren die Konflikte so groß, dass wir uns mitten in den Rocky Mountains lieber getrennt haben und alle alleine weitergereist sind. Schrecklich. Dann habe ich in der Kiste einer meiner vielen Nietengürtel gefunden und meine Armbänder, die ich als Moped-Revoluzzer damals hatte. Und mir fällt der Moment ein, wo ich auf der Schlittschuhbahn in Netphen, wo mir einer mit den Kufen in voller Fahrt mitten ins Gesicht gesprungen ist, weil er sich an meinen grünen Haaren, an meiner Sonnenbrille und an meinen Punk-Klamotten gestört hat. Ich war schwer verletzt. Und dann ist da noch das Fotoalbum mit einem Bild mit meinem Old Shatterhand Holzgewehr. Ja, richtig, da habe ich so Reißbrettstifte, goldene, reingeschlagen, damit das aussieht wie bei Karl May. Als Kind habe ich regelmäßig mit den anderen Winnetou und Old Shatterhand auf den Felsen in Tringenstein gespielt, das bietet sich ja da an. Ich war immer Old Shatterhand und mit meinem goldgeschmückten Holzgewehr. Zumindest bis eines Tages in dem Wald nahe der Felsen, wo ich von einem Elternjungen da angefasst worden bin, wo man es nicht macht. Interessant, dass mir das jetzt wieder einfällt, wenn ich in dieser Kiste wühle. Damals wussten wir alle nicht, mit sowas umzugehen. Später habe ich das dann irgendwie verdrängt und irgendwie vergessen. Ich habe das auch zu Hause erzählt, aber um den Schein zu wahren, war irgendwie wichtiger. Irgendwie wollte sich keiner mit meiner Familie damit näher auseinandersetzen und reden. Darüber wollten wir auch nicht länger. Wir waren doch eine ganz normale Familie, oder? Und ich denke, als ich in der Kiste wühle, auf einmal an meinen Freund, den Topmanager, Multimillionär. Er hat seine Sucht voll ausgelebt und ich war der Einzige, dem er gebeichtet hat, mit der Frage, wie kann ich das meiner Frau, meinen Kindern jemals beibringen, dass ich permanent unsere Existenz immer wieder aufs Spiel setze. Niemand hatte ihm sowas zugetraut. Es war sein gut gehütetes Geheimnis, was nur ich wusste, bis sein Leben dann irgendwann in Trümmern brach. Ich weiß nicht, was in deiner Kiste alles so ist. Vielleicht ist in deiner Familie auch irgendjemand von irgendjemandem etwas abhängig. Vielleicht hast du auch schon offensichtliche Warnsignale entdeckt oder entsprechendes Infomaterial, aber du verdrängst das und packst das weg in diese Kiste für später. Und solche Warnzeichen begegnen einem ja hin und wieder. Und man überlegt einen Moment und wirft sie dann doch lieber in diese Kiste. Ein andermal vielleicht beschäftige ich mich damit. Vielleicht ist heute der Tag, wo du anfängst zu planen, diese Dinge mal in deiner Familie oder mit deinen Freunden anzusprechen. Conny und ich haben in den letzten Monaten ein Mädchen begleitet, was immer nur daran denken kann, wie ihre Freunde sie wohl sehen. Sie denkt permanent über all die Lügen nach, die ihr einreden wollen, dass was in dieser Gesellschaft normal ist. Und niemand bemerkt, dass sie ein Kilo nach dem anderen abnimmt. Und mit jedem Kilo verliert sie auch ein Stück Selbstachtung. Und auch ihrer Familie sagt, wie viele Familien, damit setzen wir uns lieber nicht auseinander, das kommt in die Kiste alles rein, in dieses Familiengeheimnis. Oder nehmen wir die Technik. Wer hätte gedacht, dass Technik mal zu einem Familiengeheimnis werden würde? Man besucht alle möglichen Internetseiten, manchmal sogar buchstäblich in der dunklen Ecke im Keller. Niemand weiß davon, nur du selbst. Aber du weißt halt auch, dass folgende Aussage stimmt: geheime Sünden und innerer Frieden schließen einander aus. Es frisst dich von innen auf, aber statt dich damit auseinanderzusetzen, bleibt es im Keller, weggeschlossen in dieser Kiste. Viele Menschen leben mit Wunden, die von emotionalen, von verbalen oder körperlichem Missbrauch stammen. Menschen werden mit Gegenständen beworfen. Es wird geflucht, es wird geschimpft und geschlagen. Alle Hemmungen fallen immer mehr in unserer Gesellschaft und solche Erfahrungen kramen sich ganz tief ein in unsere Seele. Vielleicht macht es deine eigene Familie, Ehe, Beziehung kaputt, weil du dich damit nie auseinandergesetzt hast. Das alles ist im Keller bei dir, in dieser Kiste drin. Dabei ist vielleicht nie klar geworden, dass die schmerzlichen Erinnerungen, die Lügen, die du dir eingeredet hast, die Lüge, auch die du dir selbst einredest, die Scham und die Schuld dieser Geheimnisse und die Bitterkeit, die sich in deinem Herzen immer mehr breit gemacht hat, deinen Keller langsam immer mehr in eine Gefängniszelle verwandelt. Viele von euch kennen die alttestamentliche Person Hiob. Lest euch gerne zu Hause mal die krasse Geschichte durch in Ruhe, weil Hiob und seiner Familie passieren eine ganze Menge schlimme Dinge. Und Hiob lebt für eine ganz lange Zeit im Keller dieser Bitterkeit. Hiob 6, Vers 2 sagt er: Ach, könnte mein Schmerz doch gewogen werden, legte man doch mein Elend auf die Waage, es wiegt schwerer als der Sand am Meer. Zu diesem Zeitpunkt ist Hiob bitter geworden. Bitter gegen sich selbst, bitter gegen Gott, bitter gegen seine Freunde, bitter gegen seine Familie. Er kann das kaum noch aushalten. Und ich habe festgestellt, dass Bitterkeit meistens mit Menschen zu tun hat. Was andere über uns sagen, macht uns bitter. Über Hiob wurden viele verletzende Dinge gesagt. In Kapitel 12, Vers 5 sagt er: Euch geht es gut und trotzdem macht ihr euch über mich lustig. Ihr stoßt einen Mann, der sowieso schon fällt. Was andere über uns sagen, kann uns so verletzen, dass wir damit lange Zeit zu tun haben. Als Kinder waren wir in der Hinsicht vielleicht noch relativ naiv. Wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, dass Worte überhaupt wehtun können, wie dumm wir doch waren. Dann haben wir alle irgendwann erlebt, dass die Worte von einem anderen uns fast umbringen können. Die Beleidigung, die du einstecken musstest, die Spitznamen, die dir andere Kinder gegeben haben, sowas kann man nicht einfach abschütteln. Das ist wie ein Stachel, der sich in uns festgesetzt hat. In Sprüche 12, Vers 18 steht das ja: Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Was andere über uns sagen oder denken, verursacht in unserem Leben Bitterkeit. Weil Menschen können dich ja auch verletzen, ohne ein einziges Wort zu sagen. Wie war das damals bei dir in der Schule? Standen da auch in der Pause an einer Ecke die ganzen coolen Kinder zusammen, ja? Und du spürst noch genau das Gefühl, wenn man an denen vorbeigeht? Es sagt niemand was, aber die Körpersprache, das Flüstern, der Gesichtsausdruck, das Fingerzeigen, das Gelächter, die haben ja doch eine klare Botschaft. Weißt du noch, wie du dich dabei gefühlt hast? Ist dir das schon mal passiert, dass du dich gegenüber einem anderen völlig wertlos gefühlt hast, ohne dass die Person auch nur ein einziges Wort gesagt hat? Nochmal zu Hiob, in Kapitel 19 sagt er: Wollt ihr euch etwa über mich erheben und mir eine Schuld nachweisen? Wenn uns sowas passiert, dann sagen wir, wie ich ihn, wie ich sie hasse. Und diesen Hass werden wir oft für lange Zeit nicht los. Willst du jemanden verletzen, ohne direkt mit ihm zu sprechen, dann ignorieren einfach. Kleine Kinder wollen ja ständig beachtet werden. 100-mal am Tag rufen sie ja: Papa, guck mal, Mama, guck mal. Ignoriere sie einfach konsequent. Dann wirst du sie so verletzen, dass sie ein Leben lang damit zu tun haben. Vielleicht hattest du auch als Kind immer das Gefühl, dass deine Eltern, deine Geschwister viel mehr lieb hatten als dich. Das wurde vielleicht nie direkt angesprochen, aber es kam doch laut und deutlich irgendwie rüber. All diese Dinge hast du in diese Kiste im Keller gestopft. Und dennoch begleiten sie dich bis heute und die daraus resultierenden Gefühle wie Unsicherheit, wie Bitterkeit, wie Ablehnung. In unserem Leben macht sich Bitterkeit breit durch das, was andere über uns sagen, denken oder mit uns tun. Hiob 19, Vers 19. Meine engsten Freunde verabscheuen mich jetzt. Sie, die mir am nächsten standen, lehnen mich ab. Bitterkeit tut so weh, dass diejenigen, die sie verursacht haben, meistens überhaupt keine Fremden sind. Meistens sind das Menschen, die uns ganz nahe stehen, die wir auch lieben. Du versuchst, einen Vater zu lieben, der dich missbraucht hat. Du versuchst, einen Ehepartner zu lieben, der dich vernachlässigt. Du versuchst, einen Freund zu lieben, der dich manipuliert und ausgenutzt hat. Du versuchst, Verwandte zu lieben, die Gerüchte über dich verbreiten. Du versuchst, Menschen zu lieben, die dir die Treue gebrochen haben. Das verursacht einen Gefühlsmix von Liebe und von Hass gleichzeitig. Liebe ich sie oder verachte ich sie? Wenn ich ihn liebe, warum empfinde ich dann so? Warum empfinde ich so, wenn ich mit ihm in einem Raum zusammen bin oder wenn ich in die Küche gehe und ihn am Frühstückstisch sitzen sehe? Warum empfinde ich so, wenn ich ihr Auto in der Einfahrt höre? Warum habe ich an Weihnachten und bei Familienfeiern immer diesen Kloß im Hals? Aber wirklich auseinandersetzen tun wir uns damit häufig nicht. Wir bleiben lieber in dem dunklen, staubigen Keller und lassen zu, dass die Ratten der Bitterkeit, der Ablehnung und des Hasses unseren Frieden, unsere Freude und unsere Gesundheit auch fressen. Denn mit jedem dieser Erinnerungen verlieren wir ja ein Stück unseres Lebens. Bleib lange genug in deinem Keller und er wird dir zu einem Gefängnis werden. Alles, was du dort hineingestopft hast, wird ja dort auch bleiben. Hiob lebt in dem Gefängnis der Bitterkeit und Hiob 5, Vers 2, da sagt er, den Toren bringt der Kram um und den Einfältigen tötet der Neid. In Kapitel 18, Vers 4 erinnern ihn seine Freunde, du zerfleischst dich nur selber mit deinem Zorn. Und die Bibel sagt uns einiges über die Gefahren und auch über die Konsequenzen der Bitterkeit und über den Preis, den Bitterkeit von uns fordert. Zunächst mal führt sie ja zur geistlichen Blindheit. 1. Johannes 2, Vers 9 steht, wenn jemand seinen Bruder oder seiner Schwester hasst, dann lebt er in Wahrheit immer noch in der Finsternis. Bitterkeit blockiert auch Gottes Vergebung für uns selbst. Jesus sagt in Matthäus, wenn ihr den Leuten nicht vergeben wollt, wird euer himmlischer Vater euch auch nicht vergeben. Bitterkeit hat auch Auswirkungen auf mein Gebet. In Markus 11 und 1. Petrus 3 sagt die Bibel, wenn ich etwas gegen jemanden habe, dann bereinige ich das besser, wenn Gott meine Gebete erhören soll. Weil so etwas ist Gift für eine Beziehung. Es ist egal, wie lange und wie tief du Dinge verbirgst. Irgendwann kommen sie an die Oberfläche, irgendwann vergiften sie deine Beziehung. Und das sagt Hebräer 12 auch, alles muss mit der Wurzel ausgerissen werden, sonst breitet es sich aus und vergiftet alle Beziehung. Und meine Gabe wird für Gott auf einmal unannehmbar. Matthäus 5 sagt Jesus, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Bruder und versöhn dich mit ihm, erst danach bring Gott dein Opfer dar. Im Psalm 73 sagt David, dass Bitterkeit die Persönlichkeit und die Einstellung verändert. Als ich verbittert war, war ich dumm wie ein Stück Vieh, schreibt er da. Bitterkeit also führt mich weg von Gott hinein in alle möglichen Schwierigkeiten. Ich kann auf einmal keine klugen Entscheidungen mehr treffen, wenn ich zulasse, dass Hass und Bitterkeit und Ablehnung mein Leben dominieren, mein Leben bestimmen. Bitterkeit zerstört ja auch meine Gesundheit. Hast du schon mal gesagt, dass oh Mann, die Person, die wird mir wirklich zur Plage? Ja, oft ist das ganz wörtlich zu nehmen. Studien zeigen, dass Bitterkeit sich in den Gelenken absetzt, dass Bitterkeit den Magen angreift, dass Bitterkeit zu allen möglichen körperlichen Beschwerden führen kann. Und Hiob sagt im Kapitel 21, Vers 23 und 25, der eine stirbt noch bei vollen Kräften, hat sicher und sorglos gelebt, der andere stirbt einsam und verbittert, er hat sein Leben lang nicht eine Spur von Glück gesehen. Ist das nicht eine schreckliche Grabinschrift? Man fand ihn im Keller, er lebte und starb mit bitterem Herzen. Das ist ein ganz blöder Grabspruch. Die gute Nachricht bei der Geschichte mit Hiob ist, er lebt nicht sehr lange in diesem Gefängnis der Bitterkeit, weil Hiob wird auf einmal klar, dass es doch diesen guten und großartigen und liebenden Gott gibt, der genau dort war, wo Hiob sich gerade aufhält, im Keller. Gott ist da, dabei. Ein Gott, der mich bedingungslos liebt, der mir die Wahrheit sagt, der all das kennt, was in dieser Kiste ist. Ein Gott, der sein Herz heilt und der seine Erinnerung wegwischen kann. Ein Gott, der wirklich den Schlüssel für seine Gefängniszelle besitzt und ihm gibt und ihn freilässt. Gott gibt Hiob einen ganz praktischen Rettungsplan und ich will dir diesen Plan heute auch geben. Das Erste, was er sagt, ist, benenne deine Verletzung. Benenne deine Verletzung. Also du kannst die nicht verbergen, irgendwann musst du sie erzählen. Denen, die sich in einer Missbrauchssituation befinden, sage ich ganz klar und deutlich, geh da raus, geh an einen sicheren Ort, erzähl jemanden davon. Du kannst nicht schweigen, du musst jemanden deine Verletzungen offenbaren. Und in Kapitel 7 sagt Hiob, nein, ich kann nicht schweigen, ich lasse meinen Worten freien Lauf, ich habe es lang genug zurückgehalten, ich muss meinen Zorn herauslassen, meine Bitterkeit beim Namen nennen. Genau darum geht es, zuzugeben, dass man verletzt ist. Dazu muss man bereit sein. Sei ehrlich mit Gott. Schüttel die Last von deinen Schultern. Lass alles raus. Erzähl es Gott und einem Freund, den du vertraust. Ein Kollege von mir lebt nach dem Motto, Gefühle offen benennen ist der erste Schritt zur Heilung. Werde ehrlich, mach deinem Herzen Luft. Denn du hast ja zwei Möglichkeiten bei schmerzlichen Erinnerungen und Gefühlen der Ablehnung. Du kannst sie unterdrücken, du kannst sie tief in dir vergraben, wie ein Geheimnis. Dort unten rumoren dann die Erinnerungen wie Lava in einem Vulkan, kann man sich das vorstellen. Und eines Tages wird dieser Vulkan ausbrechen. Das ist halt das Krasse dabei. Und die zweite Möglichkeit, du kannst deine Gefühle offen zeigen. Du kannst entweder Amok laufen oder du kannst zu dem gehen, der dich gemacht hat und der auch deine tiefsten Tiefen wirklich kennt. Dem kannst du sagen, Gott, so geht mir es momentan. Du siehst ja, wie mir es geht. Du kannst diese Sachen ja auch aufschreiben. Aber sei ehrlich dabei, sage, Gott, das tut mir wirklich weh. Warum ist das denn passiert? Das ist wirklich übel. Ich habe das Gefühl, alles sind gegen mich. Hast du mich denn auch verlassen? Lest mal die Psalmen, da merkst du, dass David auch seine Gefühle aufgeschrieben hat. Ganz ehrlich, ganz authentisch redet er mit dem, der ihn gemacht hat. Sag das Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Kraft. Ich möchte freikommen. Ich will da rauskommen aus diesem blöden Keller. Es gibt eine Sache, die bei der Verarbeitung von solchen Gefühlen eine Schlüsselrolle spielt und das ist die Bitte, dass Gott durch seinen Heiligen Geist alle Lügen aufdeckt, denen ich aufgesessen bin und mir die Wahrheit zeigt, die er über mich denkt. Und dann tut es sicherlich neben dem Gespräch mit Gott auch gut, mit einem seelsorgerlichen Freund zu sprechen, der auch meine Situation versteht. Hiob sagt in Kapitel 6, Vers 14, wer so verzweifelt ist wie ich, braucht Freunde, die fest zu ihm halten, selbst wenn er Gott nicht mehr glaubt. Er meint wohl damit, manchmal braucht man einfach einen Freund, der versteht, dass ich denke, Gott hätte mich vergessen. Gott wäre weit weg von mir. Ich weiß nicht, hast du jemals so einen Freund gebraucht in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, das muss ich dir mal anvertrauen? Einen Freund, der dich ganz behutsam zurückgebracht hat zum Glauben und dir geholfen hat, Gott auch mitten in deinem Schmerz zu entdecken? Freunde, die halt nicht verurteilen, die deine Glaubenszweifel nachvollziehen können, die tun so gut. Auf die anderen kann man eigentlich gut verzichten. Man braucht einen Freund, der sagt, weißt du, sowas, so habe ich mich auch schon mal gefühlt. Ich dachte, meine Gebete gehen irgendwie nur zur Zimmerdecke und ich gehe jetzt mit dir, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass Gott da ist, gerade in diesen schwierigen Situationen. Er hat mir zugehört, er hat sich um mich gekümmert und ich werde dich begleiten, bis du das auch wieder entdeckst in deinem Leben. Solche Freunde tun richtig gut. Und es ist auch wohltuend, wenn man merkt, dass man nicht der Einzige ist auf der Welt, der so einen Schmerz empfindet. Fast jeder trägt solche Dinge mit sich rum. Manche haben gerade erst damit angefangen, ihre Gefühle zu verarbeiten. Andere sind schon in einem Stadion, wo sie anderen Menschen sogar vergeben können. Das ist ja ganz großes Kino, wenn du Menschen vergeben kannst, wenn du die von der Angel lässt. Wir haben hier in der Gemeinde verschiedene Angebote, die dich dahin bringen können, wo Gott dich haben will. Nutz die Zeit, wie Andreas sagt, mit anderen zu reden, ganz persönlich zu reden, für dich beten zu lassen. Aber zunächst musst du dein Herz öffnen. Du musst lernen, dass Gott dir nahe ist, gerade denen mit einem gebrochenen Herzen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, gib den frei, der dich verletzt hat. Gib den frei, der dich verletzt hat. Wenn du ein wirklich erfülltes Leben haben willst, dann musst du einige Dinge loslassen und bevor du nicht Vergebung lernst, wirst du nicht wirklich leben. Denn Bitterkeit ist so ein negatives Geschenk, von dem man ja ziemlich lange was hat. Diese Person, dieses Familienmitglied, der dich vielleicht vor vielen Jahren mal verletzt hat, wenn du nicht loslässt und vergibst, dann wirst du nur weiter verletzt. Vielleicht ist dein Verletzer sogar schon längst tot, aber dennoch bist du immer noch sein Opfer. Das ist ja total krass, weil du unbedingt Gerechtigkeit willst. Die Bitterkeit und der Hass fressen dich von innen auf. Bitterkeit ist ein Gefängnis, aber Vergebung ist der Schlüssel zur Freiheit. Vergebung ist der Schlüssel zur Freiheit. Auf dem Weg zur Vergebung sind ja mehrere Schritte nötig. Das erste ist, gib zu, dass du überhaupt verletzt worden bist. Also nur so kannst du anderen vergeben. Spiel die Sache nicht runter, bagatellisiere sie nicht. Gib zu, dass es auch dir weh tut. Das zweite ist, zieh innerlich den anderen zur Verantwortung. Sag nicht, das ist nicht so schlimm. Es ist schlimm, der andere hätte dir sowas nicht antun dürfen. Viele Missbrauchopfer denken das ja, ich wollte das doch. Nein, du wolltest das nicht, es war meine Schuld. Nein, es war nicht deine Schuld. Beim zweiten Schritt darfst du aber nicht stehen bleiben, denn der dritte Schritt ist, denk daran, wie Gott dir vergeben hat. In der Bibel steht, so weit der Osten vom Westen entfernt ist, so weit hat Gott unsere Sünden hinweggetan. Gott hat unsere Sünden genommen und sie in den Tiefen des Meeres versenkt. Denk daran, mit welcher Gnade Gott dir begegnet ist, wie Gott dir vergeben hat. Wir machen das gleich im Abendmahl ja auch. Und der vierte Schritt ist, wenn es möglich ist, dann geh zu der betreffenden Person hin. Manchmal ist das nicht möglich, manchmal bringt das auch nichts. Manchmal ist die Person, wie gesagt, bereits verstorben oder wohnt sehr weit weg. In solchen Fällen hilft das vielleicht, Briefe zu schreiben, die ich manchmal dann auch nicht abgeschickt habe, aber sie haben mir dabei geholfen, die Person loszulassen. Ich habe das manchmal in der Seelsorge so gemacht, dass ich Menschen mit der Person habe reden lassen. Ich habe einfach einen Stuhl hingestellt, einen leeren, und habe gesagt, hey, stell dir vor, da sitzt diese Person jetzt und jetzt sprech mit der, sag der mal deine Verletzung, lass deine Gefühle raus, lass den freien Lauf. Das ist eine Methode, loszulassen, Menschen zu vergeben und sie auch zur Rechenschaft zu ziehen. Und dann denke an Gottes Vergebung für dich selbst und vergib dem anderen. Das ist der nächste Schritt. Vergib ihm oder ihr so, wie Gott dir vergeben hat. Es geht nicht darum, wie gesagt, das runterzuspielen, was passiert ist, sondern es geht darum, dass du auf dein Recht verzichtest, mit dem anderen gleichzuziehen. Dass du auf dein Recht verzichtest, dem es zurückzugeben. Und das ganz unabhängig von einem Schuldeingeständnis oder von der Entschuldigung deines Verletzers. Um deines inneren Frieden willens, lass den anderen los. Kolosser 3, Vers 13 steht, ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein, denn auch Christus hat euch vergeben. Stell dich also deinen Verletzungen und du kannst dem Verletzer auch irgendwann vergeben. Und der dritte große Schritt in diesem Rettungsplan ist, verändere deine Einstellung. Vergebung macht ja frei. Und du verzichtest zwar auf dein Recht gleichzuziehen, aber die Lügen, die dir von klein auf auch eingetrichtert worden sind und die daraus resultierenden Emotionen und Einstellungen, kann Vergebung ja nicht wegnehmen. Mit ihnen musst du dich leider noch weiter auseinandersetzen. Es gibt ja unter uns Leute, die lieben Renovierungsarbeiten, also so Wände einreißen, neue aufbauen, mit Steinen, mit Mörtel umgehen. Ich habe nicht unbedingt Spaß daran. Bei mir sagen die immer, ja, hol du uns doch schon mal was zu essen. Aber was ich absolut schrecklich finde, ist Tapeten abreißen. Also es gibt ja nichts Schrecklicheres. Ja? Man hat diese Spachtel in der Hand und trägt dann so ein Tapete-Lösemittel-Flüssigkeit da auf, die null hilfreich ist. Es ist harte Arbeit und man möchte sie irgendwie ungern nur alleine machen, weil sie so endlos erscheint. Und ich glaube auch die Geistlichen, auch das emotionale Tapetenabreißen ist nicht einfach. Darum brauchst du die Hilfe vom Heiligen Geist. Wenn du dich mit alten Lügen, mit alten Erinnerungen auseinandersetzen willst, bitte Gott um Hilfe. Sag ihm, ich kann das nicht alleine, aber ich weiß, dass es ganz viele Schichten sind, dass ich da auch viele Sachen drüber geklebt habe nochmal. Ich brauche den Heiligen Geist, der diese Schichten einweicht und mir hilft, die zu entfernen. Und genau das wird er auch tun. Er wird also alle Lügen wegnehmen und dich zur Wahrheit führen. Und dir sagen, das war nicht deine Schuld. Jetzt bist du sicher, das, was dir angetan worden ist, hat dich nicht schmutzig gemacht. Schmutzig sind die anderen. Und deine Emotionen beginnen auf einmal zu heilen. Und dann passiert dieses übernatürliche Wunder, dass solche Menschen sogar Mitleid mit den Tätern empfinden. Ich habe euch das, weiß ich nicht, mal erzählt, dass ich in Las Vegas in einem Gottesdienst war von der Central Christian Church. Und da hatte eine Frau erzählt, dass ihr Sohn, mit 16 kann man in den USA Führerschein machen, der war 17. Und ein 18-Jähriger oder ein 17-Jähriger, gleiches Alter ungefähr, hat zu viel Alkohol getrunken und ist voll in den reingefallen und ihr Sohn ist gestorben. Und die hat lange dem anderen Jungen nicht vergeben können. Und irgendwann hat die dem vergeben, hat das vors Kreuz gebracht und hat dann mitbekommen, dass dieser andere Junge ein Waise ist und dass der irgendwie Begleitung nochmal braucht bis 21 und hat ihn dann adoptiert in ihrer Familie. Und dann standen diese Frau und dieser Junge, der ihren Sohn totgefahren hat, zusammen auf der Bühne und haben diese Geschichte erzählt. Leute, also das macht Vergebung aus. Sie denken, diese Person muss sehr einsam und verzweifelt gewesen sein. Ich hoffe, Sie finden eines Tages die Vergebung, die ich auch gefunden habe. Ändere deine Einstellung. Darum steht in Römer 12, Vers 2, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und die Frau hat das gemacht, sie hat ihren Sinn verändert. Als Werkzeug für die Veränderung steht dir, wie gesagt, zur Verfügung Gebet, steht dir Gottes Wort zur Verfügung, der Heilige Geist zur Verfügung. Such dir gerne nochmal die Bibelstellen raus, die speziell auf deine Situation passen. Schreib sie auf und trag sie immer bei dir. Lern sie auswendig, dass sie wirklich in dein Herz reinfallen und dass Gott die auch benutzen kann, wenn die alten Erinnerungen wieder hochkommen, was Gott dir zusagt. Du kannst dir jeden Tag die Wahrheiten sagen und die Lügen, die man dir erzählt hat, durch die Wahrheiten von Gott ersetzen. Dann erlebst du Heilung. Hiob sagt in Kapitel 11, sorge für eine neue Einstellung deines Herzens. Streck dich aus nach Gott und dann stell dich wieder dieser Welt, fest und mutig. All deine Schwierigkeiten werden aus deinem Gedächtnis gelöscht, wie eine Flut, die vergeht und von der niemand mehr weiß. Du kannst frei sein. Also Hiob musste Unglaubliches erdulden. Er lebte eine ganze Weile in diesem Keller, aber er wurde dadurch auch ganz ehrlich zu sich selbst. Er hat die Einstellung von seinem Herzen verändert und sich entschieden, sich nach Gott auszustrecken. Und danach stellt er sich neu der Welt. Im Nachwort zu Hiob heißt das, Gott segnete die zweite Hälfte seines Lebens noch mehr als die erste Hälfte. Also es spielt gar keine Rolle, wie tief du verletzt worden bist oder wer dich verletzt hat. Gott kann dir helfen, Gott kann den Rest deines Lebens nehmen und daraus das absolut Beste machen, wenn du bereit bist, aus diesem Keller rauszukommen und dich ihm auch voll anzuvertrauen. Das ist wichtig, dass du da wirklich keine Anstrengung auch scheust, aus dem Gefängnis auszubrechen. Fang noch heute am besten an, deinen Ausbruch zu planen, weil ich glaube, das ist nicht einfach und du musst vielleicht auch durch ein großes Chaos hindurch und viele Erinnerungen werden wieder hochkommen, aber ich weiß, dass du mit Jesu Hilfe freikommen kannst. Ich habe das selbst erlebt. Denn wen der Sohn frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Das ist die Wahrheit. Darüber reden wir hier. Gott möchte, dass du frei bist. Er möchte, dass du frei leben kannst. Er kann das möglich machen, wenn du dich ihm unterordnest und ihm gestattest, Arbeiten an deinem Innern auch vorzunehmen. Dann kannst du frei werden und das Leben führen, das Gott für dich geplant hat. Egal, ob du verletzt worden bist oder selbst andere verletzt hast, komm aus deinem Keller raus, rein ins Licht, nimm Hilfe in Anspruch, lebe ein freies Leben. Bei welcher Erinnerung möchte Gott dir heute helfen? Was hast du vielleicht gesagt? Was hast du gedacht? Was hast du getan? Vielleicht ist heute der Tag, um Dinge wirklich in Ordnung zu bringen. Vielleicht solltest du jemanden anrufen, vielleicht solltest du jemanden besuchen, vielleicht einen Brief gleich schreiben, vielleicht musst du deinem Ex-Ehepartner vergeben, deinen Eltern, deinen Geschwistern. Lass dich nicht länger von ihnen verletzen. Hat dein Freund dich verraten, dann lass das los. Jesus Christus, die Wahrheit wird dich frei machen. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Er wird dir vergeben. Er wird dir alle Schuld und Scham wegnehmen. Er wird deine Erinnerungen heilen. Er wird die alte Tapete abreißen und wirklich eine neue Wahrheit in dein Leben bringen. Sag ihm, Herr, ich verstehe nicht alles, aber ich weiß, dass du alles verstehst. Ich möchte gern die Einstellung von meinem Herzen verändern. Ich möchte so sehr, dass meine Familie heil wird. Ich möchte lernen zu vergeben. Ich sehne mich danach, frei zu sein. Nimm die Ablehnung, nimm die Bitterkeit, nimm den Hass aus deinem Herzen raus und gib mir stattdessen Mut und Freude und Liebe. Wir können gemeinsam beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lasst uns das Vaterunser ruhig mal gemeinsam ganz bewusst noch mal beten. dass er dieses Gebet, was uns der Herr gelehrt hat, wir haben es heute schon mehrmals gehört von Wolfgang auch, was da alles drinsteht und dass wir es ganz bewusst jetzt nochmal sagen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.